2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 15. April 2026, ja so genau eine Stunde und 20 Minuten nach 19.10 Uhr und somit exakt 48 Stunden vor dem nächsten Heimspiel. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Freitagabend um 20.30 Uhr gegen den 1. FC Köln. In dieser Partie spielt der Tabellen-16., das sind wir, gegen den Tabellen-13. Ja, es knirscht und cruncht, denn es ist ja bekannterweise bereits der 30. Spieltag. Um auf dieses für beide Mannschaften wichtige Spiel zu schauen, habe ich mir heute Abend Erik eingeladen, den ihr schon aus dem Hinspiel und Millanton Meets kennt. Also Erik spielt den Millanton diese Saison einmal komplett durch. Und insofern sage ich jetzt einmal mal Moin Erik, grüß dich.
Ja, moin moin, da love lieber Michael, moin moin, da love liebe Zuhörenden an den Endgeräten.
So, da haben wir unsere rheinische Frohnatur, die sich auch gerne direkt einmal vorstellt. Erik, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der 1. FC Köln und nicht vielleicht, sagen wir mal, Borussia Mönchengladbach?
Selbstredend, weil Borussia Mönchengladbach könnte ich niemals mögen. Nein, also was mache ich, wer bin ich? Ich bin 47 Jahre alt, bin Familienvater von 2 wunderbaren Kindern, komme aus der Nähe von Köln, bin im Rheinland groß geworden, Gerolstein. Die ein oder andere Person kennt das wahrscheinlich vom Mineralwasser. Von dort aus ist es nicht weit nach Köln und dann habe ich die Blüte meines Lebens, nämlich das Studium in Köln verbracht und ja, so bin ich dann auch zum 1. FC Köln gekommen. Mein Vater hat mich damals das erste Mal mit ins Stadion geschleppt als kleiner Junge. Und als ich dann später, als ich dann in Köln gelebt habe, da kommt man am FC einfach auch gar nicht mehr vorbei. Und ja, nach dem Studium ging es dann für mich in den hohen Norden, nämlich nach Hamburg. Und ich habe da bei einem großen, bekannten Flugzeugbauer anfangs mal gearbeitet. Und dann bin ich in Hamburg hängen geblieben, eine ganz lange Zeit, bis ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und jetzt wohnen wir vor den Toren Hamburgs in Buxtehude. Ja, und mit meinem Sohn bin ich regelmäßig, den soll ich auch lieb grüßen, der ist 10 Jahre alt, der wird die Folge morgen hören. Mit Emil bin ich regelmäßig am Millerntor. Er selber ist auch einer, der gerne Fußball spielt und auch schon Rabaukencamps mitgemacht hat, Einlaufkind bei St. Pauli war, sodass wir eine rot-weiße und braun-weiße Familiensache dieses Wochenende durchleben werden dürfen.
Genau, wer schon die frühere Folgen mit dir gehört hat, der weiß das natürlich auch schon. Also da gibt's so Überschneidungen zwischen Köln und dem FC St. Pauli. Und ich weiß auch, dass du so ein bisschen auch für den FC St. Pauli mit fieberst, ne? Also ja, also sag ich mal, sympathisierst, ne?
Ja, mit Fiebern kann man eigentlich auch schon sagen. Also, ja, okay. Ich habe beide Mannschaften in meinem Herzen tief drinne. Der 1. FC Köln ist da ein bisschen tiefer drin verankert, aufgrund auch der Tatsache, dass ich es als kleiner Junge schon mitgetragen habe, dass ich aus der Region komme und dass ich mit dem 1. FC Köln auch gelernt habe, zu verlieren und wie sich Niederlagen anfühlen. Und als ich dann nach Hamburg gekommen bin, hatte ich dann halt die Möglichkeit, ans Millerntor zu gehen, habe Karten da bekommen und habe mich dann natürlich aber auch direkt in diese braun-weiße Kultur verliebt. Und so trage ich beide Vereine tief in meinem Herzen. Und man möge es mir nachsehen, dass ich jetzt am Wochenende dann aber das rot-weiße Herz ein bisschen stärker klopfen lassen werde.
Ja, wo wirst du sein im Stadion dann?
Ich habe ja eine Dauerkarte auf der Gegengerade und da werde ich auch hingehen, werde mich dann da auf meine angestammten Plätze, wir haben Sitzplatz-Dauerkarte, werde mich da hinsetzen, werde aber aus Respekt und aus Anstand auch den ganzen St. Pauli-Fans gegenüber, das ist in der Singing Area oben, werde ich mich neutral kleiden und diesmal halt nicht so mitsingen. Also es nehme ich mir vor, wahrscheinlich werde ich das ein oder andere Lied nachher doch mitsingen.
Dann könnten wir uns zumindest mal auf ein Bier treffen, weil ich bin genau neben der Singing Area im Block 2. Und vielleicht sieht man sich
ja
da mal.
Ja, können uns gerne verabreden dann. Sehr gerne.
Okay, gut. Wir labern heute nicht groß rum. Ist wie gesagt der 30. Spieltag. Wir gehen direkt rein ins Sportliche. Ihr habt am letzten Wochenende wichtiges Spiel gegen Bremen gewonnen für euch. 3-1-Sieg. Habt ordentlich damit Punkte gut gemacht und auch, sag ich mal, Tabellenplätze gegenüber uns, weil wir sind, wenn man mal sozusagen die Abstiegszone sich genauer anguckt, natürlich mit dem Relegationsplatz da irgendwie die Linie. Wie wichtig war der Sieg für dich, für euch? Wie hast du es wahrgenommen? Wie gucken die Fans darauf?
Also der Sieg war extrem wichtig. Der FC hat viele, viele Spiele lang nicht mehr gewonnen und hatte jetzt hier, es ist das erste Mal seit Januar, seit dem Wolfsburg-Spiel, ist der FC auch noch mal in Führung gegangen und hat dann den ersten wichtigen Dreier eingefahren. Ich glaube, das ist wichtig für Selbstvertrauen. Und wenn man so den Spielverlauf von dem Bremen-Spiel auch sieht, war das, glaube ich, auch mehr für die Moral unglaublich wichtig. Das 3-1, das drückt das Spiel ja auch nicht so aus, oder das Ergebnis nicht das Spiel so aus, wie es war. Der FC ist früh in Führung gegangen durch einen Elfmeter. Dann gab es einen Platzverweis für Werder Bremen. Dann gibt es das 2-0, dann denken alle, das Ding ist durch. Und dann bekommt der FC noch einen Gegentreffer und dann schwimmen alle wieder. Und dass du das Ding dann trotzdem am Ende noch gewonnen hast und dann noch das 3-1 in der 97. glaube ich war es, geschossen hast. Ja. Das war für die Moral und für Selbstvertrauen in der Mannschaft extrem wichtig. Und der Sieg gegen Bremen, der kam wirklich jetzt auch zu einem Zeitpunkt in der Crunch-Time, hast du eben gerade gesagt gehabt. Und jetzt kommen die Mannschaften, gegen die der FC gewinnen muss.
Das kann man so sehen. Ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert. Ich hätte mir lieber so ein 1-1 gewünscht, aber war natürlich, für mich war es früh durch. 1-0 Köln geführt, rote Karte für Friedel bei Bremen. So, da war die Sache für mich eigentlich mehr oder weniger schon gegessen. Zumindest kann man mal sagen, dass eure Offensive gut funktioniert. El Mala hat ein Tor gemacht und Ragnar Ach hat auch ein Tor geschossen. Das dritte Tor war ein Eigentor, ne, aber trotzdem von Johannesson ganz gut vorbereitet, ne.
Also allgemein kannst du ja beim FC sagen, dass die eine mega starke Offensive haben. Das, was die Defensive hinten zulässt, das egalisiert die Offensive vorne. Ich glaube, das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind fast alle Tore nur über die Stürmer gelaufen, über Kaminski, Ache und El Mala. Dann hast du 2-3 Spieler aus dem Mittelfeld mit Johannesson, mit Martel, die schon getroffen haben. Von der Defensive hat keiner getroffen, aber es sind halt nur diese 3 Spieler, die da vorne auch immer mal den Ball reinmachen.
Ja, kann man doch auch sagen, ne? Das ist wirklich Kaminski, Ache und El Mala. Wenn man die 3 zusammennimmt, sind das irgendwie schon mal so bummelig 75-80% eurer Tore, ja, irgendwie, ne?
Definitiv. Aber die werden halt auch versorgt, ne? Das muss man dann auch sagen. Und das, das passt dann auch und
Ja. Okay, da kommen wir nochmal zu einzelnen Spielern und vielleicht auch zu Spielteilen. In eurer Mannschaft kommen wir nochmal ein Stück später. Was mich natürlich mal brennend interessiert, weil es noch so frisch ist. Ihr habt im März wurde Lukas Kwasniok bei euch entlassen. Dafür wurde René Wagner, sein Co-Trainer wurde zum Interimstrainer gemacht. Wie schaust du denn so auf diesen Trainerwechsel? Richtig, falsch? Meinst du, dass zum Beispiel auch René Wagner über die Saison aus vielleicht Trainer bei euch sein kann? Ich meine, er ist jetzt mit 4 Punkten gestartet. Das ist nicht so schlecht, ne?
Also, René Wagner an sich schon mal eine sehr spannende Personalie. Der war ja schon mal in Köln als Co-Trainer von Steffen Baumgart.
3 Jahre lang, ne?
Genau, und ist dann mit Baumgart weitergezogen nach hier in die Vorstadt, nach St. Ellingen. Und ist dann mit Baumgart auch weiter zu Union gezogen. Und der FC hat René Wagner vor der Saison von Union aus rausgelöst. Und weil das halt auch ein junger Trainer ist, der auf dem Trainermarkt so wirklich als richtiger Nachwuchstrainer gehypt wird gerade. Ja. Und es gibt nicht wenige, die ihm eine große Trainerkarriere nachsagen. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass der FC ihn vor der Saison geholt hat, ohne einen Hintergedanken. Das Kwasniok, da werde ich gleich noch 2 Sachen zu sagen können, eine sehr schwierige Personalie von Anfang an war. Das ist ja bekannt, und der ist dass man da ein Backup haben wollte, und deswegen glaube ich, hat man beim FC schon relativ früh gesagt gehabt, wir versuchen mit René Wagner jemanden zu bekommen, den wir dann irgendwann vielleicht auch als Cheftrainer hochziehen können, wenn das mit Kwasniok nicht funktioniert. Wagner ist so eine ruhigere, introvertierte Person, und zu Kwasniok's Zeiten war er derjenige, der die Kabine so zusammengehalten hat und die Mannschaft auch bei Laune gehalten hat. Ansonsten wäre das Ganze schon viel früher explodiert. Und es gibt da so 2-3 Geschichten aus dem Trainingslager, dass da die Mannschaft und der damalige Cheftrainer schon aneinander geeckt sind. Dieses ganze Aufstellungsroulette und so weiter, das kam in der Mannschaft halt nie gut an. Und Wagner war derjenige, der das Ganze immer souverän wegmoderiert hat. Und jetzt hat er halt die Chance bekommen, als Cheftrainer da auszuhelfen. Und er ist auch nicht nur als Interimstrainer da, sondern wenn das jetzt gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er, wenn der FC jetzt nicht absteigt, dass er nächste Saison Cheftrainer bleibt.
Ja, ja, die Spatzen pfeifen das schon von den Dächern. Thomas Kessler ist auch ein großer Fan von ihm.
Ja.
Sportgeschäftsführer bei euch, ehemaliger St. Pauli-Torwart mal für eine Saison, weiß ich gar nicht mehr.
Eine Saison war das, ja, genau.
Ja, genau. Genau. Mittlerweile Sportgeschäftsführer, ein bisschen Karriere gemacht beim ersten FC Köln. Und wie gesagt, da munkelt man auch, dass der großer Fan von ihm ist. Ich habe ihn heute übrigens auch in der PK gesehen, den René Wagner, und muss sagen, wirklich sympathisch. Da muss ich mir fast die Frage stellen, wie kann man denn so sympathisch rüberkommen, wenn man 5 Jahre mit Baumgart und Kwasniok zusammengearbeitet hat?
wahrscheinlich ist es genau das, weil mein Baumgart, Kwasniok, das sind ja gleiche Charaktere, und wahrscheinlich brauchst du da einfach auch einen ruhigen Pool daneben, weil ansonsten sind ja alle sonst immer nur irgendwie, kann ja keiner verarbeiten.
Ja, wahrscheinlich wird man dann zum sympathischen Menschen einfach, wenn man einfach diese Vorbilder vor sich hat.
Man lernt relativ schnell, wie es nicht geht.
So wahrscheinlich. Ne?
Alles, was okay. Du nicht machen sollst, lernst du von Baumgart und Kwasniok.
Ja, okay. Also ich nehme mal mit, ist bei euch wohl gelitten, könnte wahrscheinlich mehr sein als Interimstrainer, wird wohl auch so sein, wahrscheinlich auch Liga unabhängig.
Das glaube ich nicht. Also Liga unabhängig glaube ich nicht, weil über allem steht der erste FC Köln und über allem steht der sportliche Erfolg vom FC. Und ich glaube nicht, dass man munkelt in Köln, dass wenn das jetzt schief geht, dass man dann nochmal die Trainerentlassungskarte dann auch offiziell spielt, dann organisiert man sich einen Retter. Also ganz böse Zungen behaupten, dass man dann auch wieder Richtung Friedhelm Funkel schielt. Hui. Ja. Ist zweimal gut gegangen. Warum nicht ein drittes Mal? Also
ja.
Ich habe da eine andere Meinung zu, aber so wird es halt gerade momentan in den Medien kolportiert, dass wenn das Experiment mit Wagner nicht funktioniert, würde wahrscheinlich Friedhelm Funkel schon bereitstehen.
Okay, das ergibt ja auch ein Bild, ne? Also er hat das übernommen, führt er die Mannschaft zum Klassenerhalt, dann wird er wahrscheinlich auch Cheftrainer nächste Saison in der ersten Bundesliga sein.
Genau, richtig. Das auf jeden Fall.
Alright.
Und genau, und zum Thema Kwasniok, ich bin froh, dass er jetzt endlich weg ist. Das ging nachher gar nicht mehr. Der hat Aussagen getroffen, die schwierig waren. Der hat mit der Mannschaft am Feld, das hat alles auch nicht mehr funktioniert. Und das war letzten Endes, am Ende schon, ging schon in Richtung, dass es vereinsschädigend ist mit Kwasniok. Und deswegen meine persönliche Meinung, also auf Kölsch würde man sagen, was fort ist, ist fort, und Jota da fort ist.
Ja.
Also
Ja, das merkt man immer wieder so in kleinen Aussagen, wo man denkt, so wow, das ist wirklich stumpfes Trumpf, ne?
Ja.
Also
ja.
Das ist ja immer so, ich glaube, es gibt so eine Handvoll Trainer, da weiß man, oder nee, weiß ich nicht, da freut man sich, wenn die einfach einen Bogen um seinen eigenen Verein machen normalerweise.
Ja, genau.
Und
zu denen zählt Kwasniok.
Ja, würde ich auch sagen. Okay. Wer wirklich positiv heraussticht diese Saison, ist Said Elmala. Wir hatten gerade schon mal gesprochen, dass er natürlich in der Offensive so gut ist. Auch wie St. Pauli-Fans haben schon unter ihm gelitten im Hinspiel. Da ist er einfach ja aus der eigenen Hälfte durchgezogen bis zu unserem Tor, hat das Tor geschossen. Der ist noch super jung. Das sind alle erst 19, ne?
Richtig, Said Elmala ist erst 19.
Ist 19, irgendwie, dem wird eine große Karriere vorausgesagt. Er hat bei euch Vertrag bis 2030. Man weiß natürlich, wie viele Verträge heutzutage wert sind. Wie siehst du das? So, man liest ja überall schon, wer ihn haben will. Und da ist auch zum Beispiel sowas wie Fabian Hürzler, liest man da, der von ihm Fan ist, irgendwie bei Brighton. Wie siehst du das? Bleibt der bei euch nächste Saison auch? Oder wie ist das einzuschätzen, das Ganze? Oder wird er euch richtig Geld bringen, damit ihr euren Kader signifikant aufstocken könnt?
Also, das waren jetzt ganz viele, viele Fragen zu ja, Elmala. Fangen wir mal vorne an. Also, Said Elmala kam aus der dritten Liga von Viktoria Köln. Der FC hat den damals verpflichtet, als der FC noch die Vertragssperre hatte, wo er keine Spieler verpflichten durfte, und hat ihn verpflichtet und direkt bei Viktoria Köln noch ein Jahr weiter in der dritten Liga geparkt. Und was bei Said Elmala halt, der hat noch einen Bruder, Malek Elmala, und die beiden sind immer nur im Doppelpack unterwegs. So, und der FC hat dann beide Spieler genommen. Malek spielt in der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln und Said ja in der ersten Mannschaft bekanntlich. Und er ist dann jetzt vor der Saison aus der dritten Liga in die erste Liga hochgekommen und hatte aber bis 2029 ursprünglich einen Vertrag und man vermutet, dass dieser Vertrag auch mit einer Ausstiegsklausel war. Und diese Ausstiegsklausel wurde ihm dann vor der Saison abgekauft und der Vertrag damit ein weiteres Jahr verlängert und wahrscheinlich wurden die Bezüge auch schon direkt angepasst. Denn Fabi Hürzeler hat schon vor der Saison angefragt und die haben schon 15 Millionen geboten für Elmala vor der Saison, ohne dass er ein einziges Bundesligaspiel hatte. Und okay. Dann hat er jetzt ja eine Bombensaison gespielt bis jetzt, ist unser bester Torschütze, unser bester Scorer und bringt
11 Tore, 15 Scorer insgesamt, ne?
Genau, richtig. Und jetzt am Wochenende haben wir ja auch mal gesehen, er kann ja auch Elfmeter schießen und das vom ich nehme mir den Ball, lege ihn auf den Punkt und netz ihn rein, total in einer absoluten Souveränität mit einer Ausstrahlung, das ist schon Wahnsinn.
Ja, also so schon so ein bisschen Leader-Attitüde und ich übernehme den Laden jetzt mal hier so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Also es sind so diverse Podolski-Vibes, die da hochkommen. Ne? Podolski war ja damals, als er zum FC, also aus der Jugend hochkam, auch in dem Alter. Hier sehe ich sogar noch ein bisschen mehr Qualität als bei Podolski damals.
Mhm, okay.
Und ja, dass Elmala irgendwann der Rekordtransfer des ersten FC Köln werden wird, ist allen klar. Und ich bin bei uns im Podcast-Team auch der Einzige, der sagt, dass Elmala nächste Saison noch das Trikot des ersten FC Köln trägt. Alle anderen sagen, dass er weg ist. Eigentlich bin ich auch davon überzeugt, dass er geht. Aber ich bin da so ein bisschen der Romantiker auch, dass er noch ein Jahr, komm, noch ein Jahr FC und dann darf er auch gehen. Aber ich glaube nicht, dass er bleibt. Er hat jetzt den Berater gewechselt, hat so eine Nummer gemacht wie Florian Wirtz, hat den Berater gekündigt und seine Eltern beraten ihn jetzt und dafür hat er dann für die Vertragsabschlüsse einen Rechtsanwalt, damit dann auch mehr Geld noch zu den Eltern hinfließt. Und das deutet schon stark darauf hin, dass er zum Saisonende den FC verlassen wird. Dann kommen von Fabian Hürzelers Brighton und Hove Albion Angebote rein. Chelsea hat angefragt, Newcastle hatte schon angefragt. Und ich glaube einfach, das sind Hausnummern. Da kann und da wird ein erster FC Köln auf Jahre hinweg nicht mithalten können. Bei Chelsea und Newcastle sowieso nicht, aber auch bei Brighton nicht. Das sind ganz andere Summen, die dahinter stehen. Und deswegen schauen wir alle nur auf die Ablöse und das wird eine Rekordablöse. Der FC hat ja damals mit Modest knapp 30 Millionen bekommen und das hier wird nochmal oben drüber hinausgehen. Ja,
könnte man davon ausgehen. Es sei denn, der Marktwert sinkt noch ein bisschen, weil er Freitag kein Tor schießen wird.
Ja, wenn er Freitag kein Tor schießt, wird der Marktwert aber nicht sinken. Ich möchte nur nicht, dass er sich verletzt, sagen wir es mal so.
Das möchte keiner.
Das wäre natürlich fatal, wenn er sich verletzen würde.
Hat ja ein bisschen zu tun gehabt in den letzten Wochen, so mit Verletzungen auch, ne?
Ja.
War ein bisschen angeditscht, wie man so schön sagt.
Genau, ne? Er war ein bisschen angeditscht, das ist richtig. Aber glücklicherweise nichts Ernstes, ne? Also keine, wie sagt man so schön im Fußballjargon, keine strukturellen Verletzungen.
Ja, genau. Das sind ja immer momentan bei uns die Wörter, ja. die bei uns alle Lampen angehen lassen, leider.
Ja, genau, das kenne ich, ja. Nee, aber also ich sag mal, im Raum stehen momentan 40 Millionen Euro, 35 plus Bonuszahlungen. Und ich kann solche Zahlen nicht greifen. Das ist so unfassbar viel Geld. Auf der einen Seite denke ich mir so, boah, ey, für das Geld dann verkaufen, dann haben wir die Kohle, dann können wir das in die Mannschaft gut investieren. Auf der anderen Seite sehe ich immer über 90 Millionen für einen Woltemade, der eine halbe Saison gut gespielt hat. Da geht noch mehr aus England. Und ja, also ich tue mich da schwer. Ich kann diese Zahl einfach auch nicht greifen, weil ich weder privat noch beruflich in solchen Summen unterwegs bin.
Also ich glaube, konkrete Zahlen können wir auch nicht drüber reden, aber wir wissen auf jeden Fall, wenn der wechseln wird, wird das kein Schnäppchen werden sozusagen. Also
genau, richtig. Und dann hat das ja im Umkehrschluss, der FC hat ja den ganzen Kader rundum erneuert vor der Saison und hat viele Verträge mit Kaufoption oder Kaufverpflichtung. Und da ist
genau, dann nochmal als Einschub, weil ihr ja gar nicht zwei Saisons lang verpflichten durftet, ne?
Genau, richtig. Wir durften zwei Jahre lang keine Spieler verpflichten, also drei Transferperioden.
Okay.
Und dann ist es aber zwischen der Winter- und der Sommertransferperiode bekannt gegeben worden und dann hat der FC aber Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt, sodass man im Sommer hätte verpflichten können, aber in dem Fenster, das war dann April, Mai, wo eigentlich die Vorverträge alle geschlossen werden, wusste keiner, in welche Richtung geht, sodass du eigentlich vier Transferperioden Perioden keine richtigen Verpflichtungen machen konntest.
Okay. Mhm.
Und dann hat der FC jetzt im Sommer letzten Jahres auch nach den Aufstieg den Kader rund erneuert. Ne?
Wir haben ja auch gesehen, was da alles an Zugängen war bei euch irgendwie.
Richtig.
Also das ist eine riesen Liste, die man da sieht.
Ja, und auch viele Abgänge dazu. Ne?
Das muss ja, Abgänge. Sagen. Aber ihr habt gekauft, ihr habt geliehen. Ne? Und
es war ein relativ guter Transfersommer, ne, vom FC, und es waren auch viele Transfers,
haben wir zum Teil ein bisschen mit den Ohren geschlackert hier, so weiß ich nicht, Vandenberg für 8 Millionen und so, ist schon ordentlich gewesen. Ne?
Auf der anderen Seite sind es aber auch alles die Gelder, die hast du reinbekommen durch zum Beispiel einen Obig-Transfer. Mhm. Das Geld, was du durch einen Obig-Transfer bekommen hast, hast du durch einen Vandenberg dann reingesteckt. Ne?
Ja, okay, verstehe ich, klar.
Also es war jetzt eigentlich, du hattest noch ein paar Millionen Euro aus der Transfersperre, die du auf der hohen Kante hattest, die du ausgeben konntest. Dazu hattest du die Gelder eingenommen durch andere Verkäufe. Und damit konntest du das Geld halt auch investieren. Interessant wird es jetzt, weil viele Spieler mit Kaufoption oder Kaufverpflichtung verpflichtet wurden. Das Kraus bei Klassenerhalt musst du ihn kaufen. Kaminski hat eine Ausstiegsklausel beziehungsweise eine Kaufoption. Der ist ja auch nur geliehen. Und
hat der nicht bestellt, aber schon noch eine Klausel, wenn sein Stammverein und der VfL Wolfsburg absteigt, dann muss auch irgendwas passieren, oder?
Ja, das hatten wir letzte Woche in unserer Aufnahme besprochen, wie das dann aussieht. Ob er überhaupt einen Zweitliga-Vertrag hat.
Bestimmt nicht.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Die andere Frage ist aber dann, der ist auch erst 23, ist jetzt wieder polnischer Nationalspieler, und dann kommen auch andere Kaliber um die Ecke, die dann auch wieder mitbieten. So, wenn Wolfsburg in der Liga bleibt, was ich persönlich nicht will, um Gottes Willen, für mich gäbe es kein schöneres Szenario, als Wolfsburg steigt ab. Aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja.
Aber wenn Kaminski dann auf einmal ablösefrei auf dem Markt ist, dann kommen auch andere Hausnummern. Dann könnte ich mir auch so ein Mainz oder ein Freiburg oder sowas mal vorstellen.
Das ist wahrscheinlich auch mal momentan super frustrierend für Hacking, dass er so einen Spieler nicht bei sich hat sozusagen und den in Köln spielen sehen muss. Ne? Also der spielt ja super bei euch in dieser Saison.
Ja, Wahnsinn. Es ist absoluter Königstransfer auch gewesen. Der hat auch schon auf allen Positionen gespielt, und bis auf rechter Verteidiger hat er auch überall gut gespielt.
Ja, wieder mal eine der vielen Punkte bei Wolfsburg, und man sieht, dass es halt mit denen nicht funktioniert irgendwie.
Ja, aber das scheint wahrscheinlich mit Wolfsburg auch zu tun zu haben, das ist ja seit Jahren da der Fall, ne? Also,
ja, genau, das meine ich damit, genau. Ja. Gut, lass mal so, also wir haben schon über Sturm viel Offensive gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist so ein bisschen, also ihr habt so ein bisschen das gleiche Problem wie wir diese Saison. Das ist die Abwehr, da wird viel bei euch immer umgebaut und so weiter. Das sieht man auch schon daran an den Verletzten. Also ihr habt so einen Timo Hübers und Luca Kilian gar nicht zur Verfügung momentan. Das ist normalerweise ein Stamm-Innenverteidiger-Paar, würde ich sagen. Auch vielleicht ein Dominik Heinz, wenn er richtig fit ist. Momentan spielt ihr da halt mit ganz anderen Personalien, zum Beispiel mit Özkaşa, der ist ausgeliehen, und auch Simpson Pusey ist ausgeliehen. So, wie siehst du die Abwehr gerade bei euch?
Das waren jetzt auch wieder ganz viele Themen. Luca Kilian, ganz bittere Geschichte. Der Junge hat jetzt seinen dritten Kreuzbandriss. Der hatte Kreuzbandriss sich zugezogen, hat sich dann wieder rangekämpft, also hat in früheren Jahren schon Kreuzbandriss gehabt, dann hat er den zweiten Kreuzbandriss sich zugezogen, hat sich wieder rangekämpft, wurde in der zweiten Mannschaft eingesetzt, und im ersten Spiel, wo er dann eingewechselt wurde, 5 Minuten später wieder ein Kreuzband gerissen. Und der wird, glaube ich, kein Fußball mehr professionell spielen. Der fällt jetzt auch schon ein paar Jahre, also dem FC ist jetzt 2 komplette Saisons, dass er dem nicht zur Verfügung steht. Timo Hübers, ja, gesetzte Nummer in der Abwehr gewesen, hat sich auch schwer verletzt, ich glaube auch Kreuzbandriss. Und dementsprechend fällt er aus. Joel Schmid den hast du jetzt gerade nicht genannt, der hat eine unglaublich gute Hinrunde gespielt und hat sich dann jetzt verletzt und fällt dann dementsprechend auch, oder ist nicht mehr bei der ersten Aufstellung mit dabei. Also die Abwehr ist echt immer sehr stark durchrotiert. Vandenberg kam leicht angeschlagen, konnte am Anfang nicht komplett eingesetzt werden. Und dann, ja, so viele Verletzungen, die wir da hatten. Und da hat dann der FC im Winter den Jermaine Simpson-Pusey von Man City ausgeliehen.
U21, ne, Man City, ne?
Genau, U21. Ja, der war von Man City an Celtic Glasgow und zwar in die erste von Celtic ausgeliehen.
Okay.
Kam da aber nicht so richtig zum Einsatz, sodass City die Leihe abgebrochen hat und ihn dann nach Köln verliehen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat jetzt auch schon eine Sperre gehabt, hat auch schon mal eine leichte Verletzung gehabt, war einmal aus privaten Gründen nicht im Kader. Aber der kommt immer direkt zurück und das ist ein unglaublich guter defensiver Spieler. Der ist spielerisch stark, der hat ein gutes Auge und wird zu Recht auch total gehypt und als ein Riesentalent benannt. Da hat der FC auch übrigens eine Kaufoption, aber die liegt irgendwo bei 7 bis 8 Millionen. Finde ich sehr hoch für so einen jungen Spieler. Ja, und Vandenberg, der, ich finde ihn super. Total toller Spieler, total auch ein Riesentalent, auch erst 21 Jahre. Und ich hoffe jetzt mal, dass jetzt mal Simpson Pusey und Vandenberg zusammen in der Innenverteidigung spielen können, dass das mal gesund bleibt. Ich glaube, dann hat man da zwei gute Spieler, talentierte Spieler für den Rest der Saison. Und ansonsten macht Cenk Özkacar gerade auch eine Riesensaison. Der will noch auf den WM-Zug mit der Türkei aufspringen und wirft sich da gerade in alles rein. Und der ist eher so der Zerstörer in der Abwehr, während der Simpson Pusey der Spielerische ist. Und die beiden ergänzen sich halt auch ganz gut. Ne? Und so kommt es jetzt auch. Die kommen jetzt langsam bis auf Hübers und Kilian, sind jetzt allgemein im ganzen Kader die Verletzten langsam, aber sicher wieder zurück.
Also heute auf der Pressekonferenz hat euer Trainer gesagt, das ist eigentlich volle Kapelle, ne? Bis auf die Zeit Verletzten.
Genau,
also
richtig.
Bis auf die beiden eigentlich, ne? Und
richtig.
Hat auch noch mal ein bisschen drüber philosophiert, irgendwie, ob auf Linksverteidiger oder Schienenspieler auf links dann vielleicht nicht Lund direkt anfängt, sondern auch vielleicht Castromontes müsste das dann sein, ne?
Richtig, das wäre Castromontes. Ja.
Also er hat selbst gesagt, also er kann sich vorstellen, die Mannschaft so beizubehalten wie gegen Bremen. Es spricht aber auch ein bisschen was für kleine Veränderungen. So hat er sich ausgedrückt, glaube ich.
Also ich gehe von Castromontes aus. Castromontes, also Lund hat auf der linken Seite jetzt in den letzten beiden Spielen nicht dafür wirklich Werbung für sich gemacht, dass er jetzt auch wieder von Anfang an spielt. Während Castromontes vor seiner Verletzung gesetzt war und nach seiner Verletzung jetzt zurückgekommen ist. In Frankfurt war er gerade auf dem Platz und hat den 2-2 Ausgleichstreffer gemacht. Gegen Bremen kam er zur Halbzeit rein und hat direkt ein Tor gemacht, was leider wegen Abseits, ich weiß nicht, ob du das Standbild gesehen hast, ich sehe da überhaupt gar keinen Abseits, aber gut, der VAR hat entschieden, dass es wohl Abseits gewesen sein muss. Wurde zurückgepfiffen, aber da hat er dann auch direkt mit einer super Aktion auf sich aufmerksam gemacht und auch sonst das ganze Spiel gegen Bremen, als er drin war, gut gespielt hat. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Castromontes für Lund in die Partie reinkommen wird. Ansonsten wäre allerhöchstens noch Özkacar mit Vandenberg, aber das kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen.
Also vermutlich wird die Innenverteidigung so bleiben wie gegen Bremen, ne, kann man schon sagen.
Gehe ich mal von aus, ja.
Ja, okay. Also fasse ich mal zusammen. Offensive ist klar, sind sehr gut, ne? Kaminski, Ache, Elmala. In der Abwehr, da wird immer mal ein bisschen rumgewürfelt, kommen aber jetzt aber langsam auch alle zurück. Insofern vielleicht noch nicht ganz stabil am Freitag, aber es entwickelt sich, ne?
Genau, das entwickelt sich.
Okay, gut, dann lass uns doch mal auf den Freitag gucken, so langsam. Was mich interessieren würde, ne? Ihr habt jetzt 5 Punkte vor uns, ne? Was meinst du? Geht man da auf den Punkt so oder will man das unbedingt gewinnen? So, wie siehst du das?
Ich find's schwierig, das einzuschätzen bei dem Spiel hier. Weil eigentlich ist die Ausgangssituation so, dass St. Pauli kommen muss, dass St. Pauli irgendwie das Spiel machen muss und dann ist der FC in einer guten Situation, weil die gut kontern können. Die spielgestaltende Funktion hat der 1. FC Köln weder unter Kwasniok noch jetzt unter Wagner bisher gut rübergebracht. Das hat man ja gegen Bremen jetzt auch wieder gesehen, in Überzahl, 2-0 in Führung. Eigentlich muss das Ding locker nach Hause schaukeln und zitterst es nach Hause.
Ja, aber er will das anscheinend ein bisschen mehr fördern, ne? Das ist so seine Aussagen gewesen. Er hätte gerne mehr Ballbesitz so und mehr
Spielkontrolle. Ja, genau, mehr Spielkontrolle. Das ist auch wichtig, und so erste Ansätze zeigen auch, dass es in der Defensive also auch ein bisschen stabiler wird, dass man nicht mehr Angst hat, dass jeder Ball reingeht. Der FC hat ja in der Hinrunde, war ja die schlechteste Mannschaft nach Standardsituationen, man, keine Ahnung, ich glaube 10 oder 11 Gegentreffer nach Ecken. Und dann hat man den Standardtrainer in eine andere Funktion reingesetzt. Und seitdem ist man da auch stabil, was Standards betrifft. Und jetzt trifft man auch vorne mal nach Ecken. Aber das war auch immer so eine Situation, wo wir immer so ein bisschen unsicher waren. Also Spielgestaltung und Standards, das konnte der FC in der Hinrunde nicht.
Da vielleicht auch noch mal kurz ein Insight. Tim hatte ja kürzlich einen Beitrag rausgebracht, wo es darum ging, dass wir in der zweiten Halbzeit halt keine Tore mehr schießen, aber viele bekommen und so weiter, kam ja raus, dass Köln halt wirklich in der zweiten Halbzeit richtig viele Tore vor allen Dingen ganz hinten rausschießt.
Genau.
Und wir richtig viele bekommen und keine eigenen Tore mehr schießen. Also huiuiui, sage ich nur.
Das kann wirklich spielentscheidend werden für beide Mannschaften, ne? Weil der FC ist eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Mannschaft in dieser Saison, die von der Bank aus auch noch mit Qualität kommen kann und die dann hinten raus auch nochmal richtigen Siegeswillen entwickelt.
Noch ein Insight von Tim. Ihr seid die Mannschaft, die am meisten wechselt von allen Bundesliga-Mannschaften, und wir sind die Mannschaft, die am wenigsten wechselt. Das hat natürlich auch mit Qualität zu tun, wer kann da von der Bank kommen und so weiter. Das ist auch nochmal ein Insight.
Ja, okay, wusste ich jetzt nicht. Aber ja, passt halt, ne? Also das der FC nutzt immer, sofern nicht verletzungsbedingt die 3 Wechselfenster direkt aufgebraucht sind, die komplette Bandbreite der Wechsel.
Ja.
Das macht Plessin ja nicht immer, ne? Also deswegen.
Nee, eher ganz im Gegenteil, aber es hat ja auch, man muss ja nicht mit ihm was zu tun haben, sondern einfach auch mit der Qualität auf der Bank, wenn da einfach nichts ist, ne? Und das ist dann halt, man muss gucken, ist halt schwierig, ne? Also wenn du dann mehr Angebote hast, die hoffentlich jetzt am Wochenende wieder da sind. Er selbst sagte heute auch in der PK, ist natürlich geil, irgendwie so ein Saliakas halt nochmal bringen zu können in der zweiten Halbzeit. Den würde er auf jeden Fall bringen, wenn er ihn nicht von Anfang an bringt, ne?
Ja, genau, das schon, aber ich glaube, der Fujita-Ausfall, der wird richtig schmerzhaft sein.
Ja, war genauso wie der Jackson Irvine-Ausfall, wie alles halt so, ne? Ist halt einfach so. Also man muss ja immer wieder, oder er muss ja vor allem, der Sinn muss halt bei jedes Spiel halt das komplett neu entscheiden, halt so.
Ne? Ja, richtig, genau.
Also trotzdem kann man ja sagen, dass Jackson halt wieder da ist, auf jeden Fall auf der Doppel-6. Wer dann neben ihm steht, muss man mal gucken, vielleicht ist das irgendwie Rasmussen oder so. Und auf rechts halt, naja, du weißt ja, du kennst die Rochaden ja selbst zwischen Pirka, Ritzka, Saliakas und so weiter. Wenn der eine da ist, dann wechselt der andere die Seite und so. Aber ist noch nicht raus. Ne? Kann auch immer sein, dass Saliakas von Anfang an spielt. Aber, ja.
Wobei ich finde, Pirka hat in den letzten Spielen eine gute Entwicklung gezeigt.
Ja, seit längerer Zeit halt schon. Ne? Also ich würde sagen, seit Weihnachten schon. Ne? Also, naja, seitdem der links ist da und der auch offensiv halt viel mehr macht. Ne?
Ja.
Alright, also was meinst du, Punkte oder, wir können ja gleich mal direkt tippen, was meinst du, Punkte oder?
Ich sag für den Familienfrieden 1-1.
Für Familienfrieden, ich sag für meinen Familienfrieden 1-0 für St. Pauli, dann fühlen wir uns nämlich alle wohl hier zu Hause.
Das glaube ich, und ich könnte mit allen Ergebnissen leben, ne? Also für den FC super, für St. Pauli super und für den Familienfrieden. Also ich persönlich, für mich ist das hier ein absolutes Highlight-Spiel und ich kann mit allen Ergebnissen leben. Aber ich habe eben beim Sport auch ein paar Freunde getroffen und mit denen dann auch, die waren in St. Pauli-Trikots unterwegs und mit denen auch gesprochen. Und Erik, jetzt am Freitag aber nicht, weißt du ja.
Ja, also man muss natürlich sagen, also wenn ihr jetzt tatsächlich gewinnen solltet, ist das schon, dann seid ihr signifikant vom Relegationsplatz weg einfach, muss man einfach sagen, ne? So, und dann habt ihr einfach schon ein gutes Polster, dann reicht wahrscheinlich noch irgendwie ein Sieg und dann war's das, ne?
Ja, genau, also oder zwei Unentschieden, ich glaube, du brauchst auch noch keinen
oder Sieg sowas mehr. Nicht mal das, Mann. Also deswegen gewinnt auch St. Pauli, damit ihr euch nicht ganz so wohl fühlt und damit der neue Trainer auch mal ein bisschen was geben muss.
Aber dann müssen wir, wenn St. Pauli gewinnen soll, müssen wir uns auch einigen, dass Union Berlin gegen Wolfsburg gewinnt. Weil
das ist ein richtiger Big Point. Das ist ja für alle klar. Das machen wir. Das wollen wir auf jeden Fall. Okay, also ich sag 1-0. Wie abschließend vielleicht nochmal, wie wirst du deinen wie sieht dein Spieltagsritual aus?
Dadurch, dass das ja das Spiel am Millerntor ist, kann ich ja wirklich, bei FC-Spielen habe ich ja aufgrund der Entfernung von Buxtehude nach Köln gar nicht mehr so viele Rituale, da bin ich einfach immer nur froh, wenn ich da bin. Und da treffe ich mich dann in meinem Hockeyclub mit meinen Kölner Leuten, liebe Grüße, Olli und Co. an der Stelle. Und am Millerntor, insbesondere wenn ich mit Emil unterwegs bin, gehen wir, früher waren wir immer an der Pommesbude am Hallenbad. Da haben wir immer Currywurst Pommes gegessen. Die ist jetzt aber seit ein paar Spielen nicht mehr da. Da suchen wir jetzt so nach einer Alternative. Haben wir noch keine so richtig gefunden. Und dann gehen wir ins Vereinsheim und gucken immer noch so ein bisschen zweite Liga, bevor wir dann so circa 90 Minuten vor Anpfiff in den Block gehen.
Dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Am Freitag, nämlich auf dem Südkurvenvorplatz, wird es einen Stand geben von Never Play Alone. Das ist, die kümmern sich so um, also kommt aus der so Handballrichtung vom FC St. Pauli, die kümmern sich so um Handball in Ruanda und generell so um Sportplätze und so weiter. Die machen ganz spannende Sachen. Also die sind ab 17 Uhr auf dem Südkurvenvorplatz, da könnt ihr mal vorbeigucken. So ein kleiner Werbeblock hier dafür einmal.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, alle hinter.
Alle hinter, genau. Okay. Also dann, ja, bist du dagegen gerannt jetzt nochmal. Ich habe auch gehört, ist ja klar, ihr seid ja auch sehr reisefreudig, alle Karten sind abgenommen, Freitagabend, da ist das voll und wahrscheinlich waren das auch in Sekunden weg, die Karten. Ne?
Also der FC hat das ja jetzt umgestellt und das Spiel gegen den FC St. Pauli war das erste Spiel, wo das nach dem neuen Verfahren gemacht wird.
Wie und zwar,
ich glaube, das ist so wie bei der Raute, dass du, die haben es auch so, du gehst über deine beim FC registrierte E-Mail-Adresse, loggst du dich ein, dann kriegst du eine Nummer zugeschickt und mit der Nummer wählst du dich eine halbe Stunde vorher im Ticketshop ein und also es geht halt einfach nur einmal. Du kannst da nicht irgendwie mit 5 Endgeräten da dich einwählen.
Das ist ja bei St. Pauli auch so seit dieser Saison.
Bei St. Pauli habe ich die Dauerkarte, da bin ich auswärts nicht unterwegs, deswegen.
Achso, ja, das ist bei St. Pauli halt auch so. Also das war auch immer mit vielen Endgeräten bis letzte Saison noch. Und diese Saison ist es halt auch mit einem Code bekommen, eine halbe Stunde. Ich habe es auch nur 2-3 Mal gemacht, aber so ist das ja. Genau. Also ist hier auch so, ist hier auch mittlerweile so.
Genau, und beim FC war es so, das St. Pauli-Spiel war das erste Spiel, wo das so wurde. Und ich war in der Warteschleife drin und habe dann irgendwie Wartezeit 18 Minuten. Und während ich dann da in den 18 Minuten drin war, kam irgendwie nach 5 Minuten schon die Anzeige, Kartenkontingent ist vergriffen.
Ja.
Dementsprechend werden 2800 Kölnerinnen und Kölner sich auf den Weg machen. Sonderzug wird es keinen geben, weil es ein Freitagsspiel ist. Die Szene fährt in der Regel mit Bussen und die anderen Kölner Fans werden wahrscheinlich die Bahnverbindung nehmen und dann vielleicht ein paar auch mit dem Auto. Keine gebündelte Anreise. Und ja, das wird relativ viele Kölner sein. Ich kenne auch ganz viele hier FC-Fans aus Hamburg und im Hamburger Umland und viele sind da auch leer ausgegangen.
Mhm. Okay. Da hast du es besser, weil du eh im Stadion bist.
Richtig, genau.
Du darfst aber natürlich nur mit der Hand in der Tasche jubeln. So.
Ja, hatte ich ja eben gesagt gehabt. Das ist aus Respekt. Aus Respekt ja. Auch, ne? Also das ist mir auch ganz wichtig.
Okay. Erik, vielen Dank für heute Abend. Wir haben einen guten Überblick bekommen, was da auf uns zukommt am Freitag. Wir sprechen Montag wieder.
Wir sprechen Montag wieder, sehr gerne.
Wir sprechen das 1-0 von St. Pauli am Montag wieder und dann.
Wir sprechen Montag wieder.
Wünsche ich dir erstmal einen guten Freitag generell und wie gesagt, am Montag hören wir uns wieder. Und,
genau,
und
vielleicht sehen wir uns ja am Freitag.
Ja, würde ich dann nochmal mit dir besprechen. Und den Hörern wünsche ich ein schönes Spiel am Freitagabend. Was heißt schön? Also das ist, da geht's einfach um alles und insofern alle hinter und richtig laut und die Mannschaft supporten bis zum geht gar nicht mehr. Also bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö. Oh, that's not-